Es ist der 7.8., der erste Mittwoch im Monat, Viertel nach acht, und es ist wieder Zeit für Derma at Home aus Kiel. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich wieder, Uli Mrowitz und Sascha Gerdes.
Hallo.
Zu unserem Thema heute aus einem sommerlich, fast schwülwarmen Kiel, aber es soll uns nicht davon abhalten, uns heute über das Thema Psoriasis Arthritis aus dermatologischer Sicht zu unterhalten. Und wir konnten dafür vor dankenswerterweise Uli Mrowitz gewinnen, der uns dazu eben aus dermatologischer Sicht berichten wird. Und wer könnte das besser als er? Er kam gerade oder war vor kurzem noch in Stockholm auf dem Weltkongress für Psoriasis und Psoriasis Arthritis als Vizepräsident und kam wieder und hat gesagt, da war das Thema Psoriasis Arthritis ganz weit oben, eben auch mit ganz vielen neuen Erkenntnissen. Und du wolltest mir gleich alles darüber erzählen.
Ja.
Umso schöner, dass du heute hier uns allen davon berichten wirst. Und damit wirst du auch gleich starten. Es ist eine etwas besondere Sendung. Wir machen keinen Faktencheck, da du eh hier im Studio bist. Und deswegen übergebe ich gleich an dich. Und wir freuen uns auf den Vortrag zur Psoriasis Arthritis aus deiner dermatologischen Sicht sozusagen erklärt bekommen. Lieber Uli,
ja,
viel Spaß.
Danke, Sascha, für die einführenden Worte. Liebe KollegInnen, es ist wirklich, wie Sascha Gerdes schon sagte, ein bisschen ein Herzensthema von mir. Und das liegt auch daran, dass wir merken, und das werde ich während meines Vortrags auch immer wieder betonen, dass wir DermatologInnen unbedingt auch in die Versorgung der Psoriasis Arthritis hinein müssen. Und die Gründe dafür, das werde ich Ihnen ausführlich darlegen. Und ich werde Ihnen auch darlegen, dass wir das können. Das heißt nicht, dass unsere rheumatologischen KollegInnen überflüssig werden. Ganz im Gegenteil. Aber wir müssen die Zahl der PatientInnen, die wir vorstellen, begrenzen. Wir müssen selektieren. Wir müssen da tatsächlich eine Triage machen. Und wie das gehen kann, das möchte ich Ihnen vorstellen. Sascha Gerdes sagte es gerade, es gab im Juli den Weltkongress für Psoriasis und Psoriasis Arthritis. Das ist eine ganz einmalige Veranstaltung, die immer in Stockholm stattfindet, alle drei Jahre. Und tatsächlich ist hier das unmittelbare Nebeneinander zwischen Dermatologie und Rheumatologie ganz wichtig. Und bei den RheumatologInnen, die dort auf dem Kongress vorhanden sind, sind es ExpertInnen für die Psoriasis Arthritis. Dass ich das so betonen muss, ist wichtig, denn wenn Sie in der Breite der Rheumatologie nach einer Spezialisierung fragen, dann werden Sie feststellen, dass die meisten unserer rheumatologischen KollegInnen sehr, sehr gut im Bereich der rheumatoiden Arthritis sich auskennen. Das ist das Brot- und Buttergeschäft. Autoimmunerkrankungen kommen noch dazu, aber der große Bereich der Spondyloarthropathien, zu dem auch die Psoriasis Arthritis gehört, das ist eben so ein bisschen ein Nebenschauplatz. Und deshalb ist auch die Beschäftigung mit diesen Krankheitsbildern nicht alltäglich. Und es gibt auch in Deutschland nur ganz wenige ExpertInnen, die wir fragen können, wenn es zum Beispiel mal um einen Vortrag oder um einen Artikel geht. Und das ist ein kleines Dilemma. Und das bedeutet eben auch, und jetzt fange ich an, tatsächlich mit meinen Bildern, dass wir ein bisschen umdenken müssen. Ich fange mal, der Pointer geht hier gerade nicht. Wenn ich das noch haben könnte von der Technik, doch, er geht jetzt. Ich fange mal mit einem sicher schönen Opener an. Ich springe richtig ins Thema und muss feststellen, und das war auch ganz, ganz wichtig und wurde sehr betont auf dem Kongress, die Psoriasis Arthritis, von der ich jetzt immer als PSA sprechen werde, ist Teil der Psoriasis-Krankheit. Und diese Begrifflichkeit ist wichtig. Wir werden zukünftig nicht mehr von der Psoriasis sprechen, sondern von der Psoriasis-Krankheit, damit wir allen klar machen, das ist eine Systemerkrankung, und da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, und diese Systemerkrankung muss auch als solche behandelt werden. Und ganz wichtig, und dieses Statement kam von rheumatologischer Seite, die PSA ist eben keine Komorbidität der Psoriasis, die irgendwann mal entsteht wie eine Depression oder die Atherosklerose oder das metabolische Syndrom, sondern es ist Teil der Psoriasis-Krankheit. Und das ist ganz wichtig, weil Sie werden noch ganz viele Literatur finden, wo beispielsweise steht, Psoriasis ist eine Komorbidität. Das ist falsch nach heutiger Sicht, muss man, glaube ich, so ganz klar sagen. Die Psoriasis-Krankheit ist eine komplexe Erscheinungsform, die wir primär an der Haut sehen. Und deshalb ist die Diagnostik meist in dermatologischer Hand. dadurch, dass wir als erstes Psoriasis-Läsionen an der Haut erkennen können und damit die Diagnose stellen können. Das bedeutet aber, dass zu dem Moment, wo diese Diagnose gestellt wird, bereits eine klinisch noch nicht merkbare Entzündung an den Knochen vorhanden ist und eine Begleitentzündung am Gefäßsystem, insbesondere an den Koronararterien und den großen arteriellen Gefäßen, zeitgleich mit dem Auftreten des ersten Psoriasis-Plaques. Und das macht eben diese Psoriasis-Krankheit aus. Die nächsten Sphären, die Sie hier auf diesem Bild sehen, wie die Sphäre der Begleiterkrankung, die sind eben verknüpft mit der Psoriasis-Krankheit, aber nicht ein anfänglicher Teil dieses Szenarios. Das ist jetzt einmal gesprungen. Und Sie sehen auch, dass wir natürlich die verschiedenen Risiko- und Triggerfaktoren beachten müssen. Und auf einen Triggerfaktor möchte ich jetzt schon mal wieder hinweisen, auf einen Risikofaktor, und das ist das Übergewicht. Da kommen wir gleich noch zu. Das Übergewicht spielt in diesem Szenario eine herausragende Rolle. Und wir werden uns, wenn wir uns näher mit der Psoriasis arthritis gleich beschäftigen werden, wieder auf diese Übergewichtsassoziation zu sprechen kommen. Wie häufig ist eine symptomatische Arthritis, wo die Patienten also Gelenkbeschwerden haben oder muskuloskeletale Beschwerden, wie es heute heißt? Das sind ungefähr 20%. Es gibt Daten, die sagen bis zu 30%, aber bleiben wir mal so in diesem Bereich. Und tatsächlich, wenn man heute mit entsprechenden Methoden schaut, dann können wir bei den Patienten, bei denen in Anführungsstrichen nur eine Psoriasis der Haut diagnostiziert worden ist, tatsächlich schon an den Knochen bzw. an den sogenannten Enthesen eine Entzündung nachweisen, ohne dass die Patienten Beschwerden haben. Und das ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Die Knochenentzündung, gerade die Enthesitis, ist ein Teil der Psoriasis-Krankheit und eben keine Komorbidität. Die klinischen Formen der Psoriasis-Arthritis, da hat es früher viel Diskussion gegeben. Da gab es die Einteilung nach Moll und Wright. Alte, muss man sagen, veraltete Klassifikationen. Wir können es ganz einfach machen. Das machen die mit Psoriasis-Arthritis befassten RheumatologInnen auch. Wir können es in drei große Formen einteilen. Das einmal ist die asymmetrische Oligoarthritis. 2 bis 5, vielleicht ein paar mehr Gelenke. Und ich zeige Ihnen gleich ganz interessante Auflistung, wo diese Manifestationen sind. Und es ist tatsächlich asymmetrisch. Und das ist ein Gegensatz zur rheumatoiden Arthritis, wo es meistens sich um eine symmetrische Arthritis handelt. Dann haben wir die Besonderheit der Daktylitis, also einer Entzündung von Fingern und oder Zehen. Und das W-Wort, was immer noch in der Literatur steht dazu, das vermeiden Sie bitte, das ist hochgradig stigmatisierend. Verwenden Sie Daktylitis oder Finger- oder Zehenentzündung. Das ist eine Besonderheit der PSA, die es auch in keiner anderen rheumatologischen Entität gibt. Und dann haben wir eben den Befall der Wirbelsäule und der Kreuzbein-Darmbein-Gelenke, also die Sacroiliitis. Und die axiale Arthritis ist eine Besonderheit. Und es ist auch nicht die kleine Schwester des Morbus Bechterew, der Spondylitis ankylosans. Nein, es ist eine eigene Entität. Axiale Arthritis bei Psoriasis Arthritis. Und dann haben wir noch als Sonderform die Gott sei Dank sehr selten gewordene Arthritis mutilans, die dann entsteht, wenn einfach nicht behandelt wird und die eine hochaktive entzündliche Arthritis einfach weiterläuft. Also die Einteilung relativ einfach. So, ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, Sie können das verfolgen. Aber was Sie sehen können, ist einmal ein Skelett von vorne und hinten. Und Sie sehen einmal verschiedene Farbkodierungen. Und je von weiß über grün, gelb zu dunkelrot. Und Sie sehen einmal, die Psoriasis Arthritis hat in diesem Fall so ein bisschen einen Rechtsruck. Das ist die rechten Füße, interessanterweise, sind häufiger betroffen. Aber auch im Bereich der Schulter. Und das rechte und das linke Iliosakralgelenk sind häufiger betroffen. Das ist eine ganz spannende Assoziation und da eben auch der Begriff asymmetrische Oligoarthritis. Sie sehen, der Schulterbereich ist häufig betroffen, die Knie und alles, was Fußgelenk plantar angeht. Und da habe ich Ihnen auch ein schönes Bild mitgebracht, was jüngst publiziert wurde, wo man mit einer besonderen Methode der Bildgebung, nämlich einem kombinierten PET-CT mit einem Gadolinium-Tracer, diese Entzündung darstellen kann. Und Sie sehen hier in der Mitte, dass im Bereich der Fersen das ganz stark leuchtet. Das bitte nochmal im Hinterkopf behalten. Das ist eine Prädilektionsstelle, die eine bestimmte anatomische Besonderheit hat. Und sehen auf dem rechten Bild auch das Leuchten der Achillessehne, der Enthesitis der Plantarfaszie und die Mittelfußknochen stark in diesem Bild hervorgehoben. Und das zeigt eben die entzündliche Aktivität in diesem knöchernen Bereich. Anders, ganz anders als bei einer klassischen rheumatoiden Arthritis. Und das liegt eben daran, dass wir es bei PSA vornehmlich mit einer Enthesitis zu tun haben, also einer Entzündung der Sehnen- und Bänderansatzpunkte. Und davon gibt es über 1000 in unserem skeletalen System. Also ganz viele Punkte, die entzündet sein können. Und dort, wo ein besonderer mechanischer Stress ist, da ist die Entzündung besonders prominent. Und deshalb sehen Sie hier auf dem linken Bild die Abbildung des Fußes und Sie sehen eine Betonung hier am Ansatz der Achillessehne an den Calcaneus, aber auch der Plantarfaszie, die ja kein Muskelansatz da ist, aber ein Sehnenansatz da ist. Und deshalb ist es einleuchtend, dass Sie das in dem Bild eben haben leuchten sehen, also wirklich einleuchtend. Und das ist auch der Bereich, wo die PatientInnen am ehesten einen Anfang haben und wo sie auch schnell eine diagnostische Bedeutung bekommen. Eben zum Beispiel ein Fingerdruck auf die Achillessehne mit einer Schmerzhaftigkeit ist schon fast beweisend für eine Enthesitis in diesem Bereich. Sie finden hier auch abgebildet den Epicondylus im Ellenbogengelenk, aber noch viel wichtiger, Sie finden auch die Wirbelsäule dort und Sie sehen die knöchernen Spangen, die dort eingezeichnet sind, die Syndesmophyten, aber auch die Syndesmophyten fangen am Bandapparat an und die ganzen Wirbelkörper sind ja verbunden mit Bändern. Auch dort entsteht eine Enthesitis und das ist eben Teil der axialen Beteiligung und ganz anders als bei der spondylisierenden Ankylitis, bei Morbus Bechterew, wo das anders pathophysiologisch abläuft. Das ist wirklich wichtig auch nochmal zu betonen. Diese Enthesitis ist mittlerweile ganz gut untersucht. Ich habe Ihnen hier eine Abbildung mitgebracht von Georg Schett. Das ist sozusagen einer der führenden Spezialisten der Spondyloarthropathien aus Nürnberg, ein Rheumatologe, der einmal zeigt, was zwischen einer normalen Enthese und einer entzündeten Enthese abläuft. Und Sie sehen hier ganz viele Zytokine im Vordergrund, zum Beispiel TNF, aber auch IL-17. Sie sehen Komplementaktivierung. Sie sehen aber auch auf diesem Bild, dass neutrophile Granulozyten an der Enthesitis beteiligt sind. Auch hier wieder ganz diametral unterschiedlich zur rheumatoiden Arthritis, wo das gar nicht der Fall ist. Und Sie erinnern sich, die neutrophilen Granulozyten sind die Signaturzellen der psoriatischen Hautentzündung. Sie spielen übrigens auch bei der Gefäßentzündung eine wichtige Rolle, eben anders als bei anderen entzündlichen Systemprozessen. Deshalb ist die Enthesitis sowas wie die kleine Schwester der Hautentzündung, in diesem Fall am Knochen. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass eine Panenthesitis im Prinzip vorliegt, wenn immer wir eine Psoriasis-Krankheit diagnostizieren. Wie stellen wir das heute fest oder was machen die rheumatologischen KollegInnen? Also sie nehmen eine moderne Methode, nämlich den Power-Doppler-Ultraschall, etwas, was wir theoretisch auch machen können. Und die PhlebologInnen unter uns machen das sicherlich schon routinemäßig. Wenn man das wie hier an eine Achillessehne hält, dann sieht man auf der linken Seite auf dem Bild einen gesunden Menschen, auf der rechten Seite einen Menschen, der eine Psoriasis diagnostiziert bekommen hat, noch keine Arthritis hat, aber schon deutliche Entzündungszeichen mit vermehrtem Blutfluss, wie hier zu sehen ist. Also eine klassische entzündliche Konstellation an der Enthesitis der Achillesferse hier. Und von dieser Art von Beispielen gibt es immer mehr und immer mehr wird dazu auch entsprechend publiziert. Ich muss Ihnen ein pathophysiologisches Bild noch einmal mitnehmen, um Ihnen einfach auch zu zeigen, wie eng die Verknüpfung der Signaturen der Entzündung zwischen der Psoriasis der Haut und der Enthesitis und später auch der Synovitis im Bereich der Gelenke ist. Und Sie sehen die gleichen Spieler. Sie sehen das Interleukin 23 als Initiator. Sie sehen dann die Aktivierung von TH17-Zellen mit der Bildung von Zytokinen der IL-17-Familie, die großen Einfluss auf sowohl Osteoblasten, aber auch Osteoklastenaktivität haben. Und Sie finden das gleiche Szenario eben auch in der Haut. Das kennen Sie alle sehr gut. Zusätzliche Beteiligung von neutrophilen Granulozyten und dann haben wir wirklich ein gemeinsames Muster und das Muster ist total unterschiedlich von dem der rheumatoiden Arthritis und ein bisschen unterschiedlich auch von dem der ankylosierenden Spondylitis. Und diese Signaturzytokine, die ich hier nochmal markiert habe, TNF-Alpha, IL-17, IL-23, die sind Ihnen allen ja sehr gut bekannt aus der Therapie, der dermatologischen Therapie der Psoriasis der Haut. Und ich betone das, weil ich gleich nochmal da sehr intensiv drauf zu sprechen komme. Ich hatte Ihnen erzählt, etwa 20% bis 30% der PatientInnen mit einer Psoriasis-Krankheit entwickeln eine manifeste PSA, also mit klinischen Symptomen. Und das ist natürlich ein gewisser Prozess. Und den haben die Kollegen aus Frankfurt hier einmal versucht darzustellen. Es beginnt in der Regel mit der Diagnose einer Hautpsoriasis. Dann wissen wir alle, wir haben eine präklinische bzw. subklinische PSA. Und dann kann es bei einigen Patienten, aber nicht bei allen, eben zur Entwicklung einer prodromalen PSA kommen, die sich dann in eine manifeste Entzündung etabliert, wo die Patienten entsprechende arthritische Beschwerden haben. Die wichtigste Frage ist jetzt, warum passiert das nicht bei 100% der Menschen mit einer Psoriasis der Haut? Und diese Frage kann ich Ihnen heute nicht beantworten, weil wir es nicht wissen. Aber wir wissen, dass die Psoriasis-Krankheit eben insbesondere die präklinische Phase mit umfasst und die Psoriasis der Haut selbstverständlich auch. Und dass wir die Chance haben, sehr frühzeitig diesen Weg, diesen einseitigen, diese Einbahnstraße Richtung manifester PSA zu unterbrechen, indem wir eben früh mit Medikamenten therapieren, die es schaffen, eine minimale Krankheitsaktivität aufrechtzuerhalten und die Progression eben verhindern können. Sowohl die radiografische Progression als auch die klinische Progression. Und diese frühe Intervention, die ist wichtig. Und Sie werden merken, und das werde ich Ihnen auch sehr intensiv erzählen, dass wir das mit all dem machen können, was wir als DermatologInnen schon in der Hand haben und was wir benutzen, um eine Psoriasis der Haut zu behandeln. Da ist also nichts Mystisches dabei und wir können eben hier, wenn wir das rechtzeitig machen, diese Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Die Arbeit von Wilson, die 2009 publiziert wurde, hat relativ viel Aufsehen erregt, weil sie sehr intensiv untersucht hat, was sind an der Haut klinische Prädiktoren für die Entwicklung einer manifesten Psoriasis-Arthritis. Und da war eben nicht der Nagel, wie wir immer in den Lehrbüchern gelernt haben, der Prädiktor, sondern interessanterweise der Befall der behaarten Kopfhaut und der Befall der Analfalte als ein Beispiel für intertriginöse Räume. Wir haben mittlerweile mehrere Untersuchungen aus großen Kohorten, die haben die Kopfhaut nicht ganz bestätigen können, aber der Befall der Intertrigines wird immer interessanter. Also eine Psoriasis intertriginosa ist sicherlich ein klinischer Prädiktor für eine PSA neben dem Nagelbefall. Die Daten sind sehr konsistent. Und ich habe Ihnen jetzt mal die neuesten Daten in einem Bild zusammengefasst. Was sind die heute gesicherten Prädiktoren der Psoriasis-Arthritis? Das ist einmal, dass die Patienten überhaupt mit Gelenkbeschwerden kommen. Ich habe sie hier Arthralgien genannt. Und das sind insbesondere die Fersenschmerzen. Und Sie können sich leicht erklären, warum das so ist. Sie haben es leuchten sehen dort an der Ferse. Bei einer axialen Beteiligung ist es der nächtliche Rückenschmerz, dass die PatientInnen aufwachen, weil ihnen der Rücken wehtut. Die RheumatologInnen nennen das auch entzündlichen nächtlichen Rückenschmerz. Und das sind die Sehnenansatzschmerzen, über die ich Ihnen berichtet habe. Ein ganz wichtiger Prädiktor ist die Schwere der Psoriasis der Haut. Je schwerer die Psoriasis der Haut, desto wahrscheinlicher ist die Entwicklung einer Psoriasis-Arthritis. Das kann man sich auch irgendwo herleiten, denn eine schwere Hautpsoriasis schafft ein hochentzündliches Milieu überall im Körper, Psoriasis-Krankheit, Systemerkrankung, sodass entsprechend der gesamte Körper entzündet ist. Nach wie vor die Nagelbeteiligung und die intertriginöse Psoriasis, wie ich eben dargestellt habe. Und dann kommen noch drei Faktoren dazu, die wichtig sind. Einmal eine positive Familienanamnese für die PSA. Und das ist ein sehr wichtiger und ein sehr guter Indikator für eine spätere Entwicklung. Dann interessanterweise, und das wurde auf dem Kongress in Stockholm auch sehr interessiert diskutiert, dass man feststellen kann, Menschen, die Fatigue äußern, also diesen Symptomkomplex aus Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche etc., das ist auch ein klinischer Prädiktor für die PSA. Und wir kommen zum Faktor Übergewicht. Der Faktor Übergewicht ist ein sehr großer Prädiktor für die Entwicklung einer PSA, fast noch mehr als für die Entwicklung einer Psoriasis der Haut als solche. Ich zeige Ihnen diese Liste und ich gehe sie besonders mit Ihnen durch, weil sie eine Art Checkliste sein kann für Sie, wenn Sie Menschen mit einer mittelschwer bis schweren Psoriasis in Ihrer Betreuung haben, dass Sie mit dieser Liste abhaken können, ob diese Menschen, die noch keine Arthritis haben, möglicherweise ein höheres Risiko haben, später eine zu bekommen. Und das ist ja wichtig auch für die Therapieplanung. So, das ist wichtig. Wenn Sie jetzt den Verdacht auf eine PSA haben, was können Sie tun als DermatologInnen? Das ist wichtig. Sie können einmal diese Prädiktoren-Checkliste ausfüllen und erfragen. Und wer immer das haben möchte, der bekommt das von mir sehr gerne auch per E-Mail zugesendet. Schreiben Sie an die Moris Science zu Herrn Schachenberg und der schickt Ihnen das dann in meinem Auftrag weiter. Sie können ganz leicht auch einfache ärztliche Untersuchungen machen. Sie können Finger, Handgelenke und andere Gelenke tasten und begutachten, dort, wo die PatientInnen Schmerzen angeben. Sie tasten die Finger, das macht der Rheumatologe nicht anders, drücken drauf und gucken, sind die Gelenke geschwollen und oder Druckschmerz heißt. Swollen and tender joints sind ganz wichtige Merkmale für Arthritiden. Sie gucken sich die Finger und die Zehen an. Wenn Sie merken, ein Strahl ist zum Beispiel deutlich verdickt, dann ist das ein Hinweis auf eine Dactylitis. Und selbstverständlich können auch Sie eine Bildgebung veranlassen. Wenn der Patient nächtlichen Rückenschmerz angibt und sagt, oh, das ist immer hier unten im Rücken, dann können Sie eine MRT veranlassen. Und die MRT ist heute die Bildgebung der Wahl, um zum Beispiel eine Sacroiliitis zu diagnostizieren. Wir verwenden unter anderem auch Screening-Fragebögen wie den deutschen GEPAD, der auch in Deutsch validiert ist. Es gibt viele, viele andere. PES-TOPAS sind international verwendete. Da können Sie auch schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit ergründen, ob ein Patient nun eine Psoriasis-Arthritis bekommt oder vielleicht schon eine Frühform hat. Und das ist wichtig für natürlich die entsprechende Therapieplanung. So, dann haben Sie sich vielleicht schon gefragt, wo bleibt der Rheumatologe? Und da gebe ich Ihnen einfach mal ein paar Zahlen, die Ihnen zeigen sollen, wie schwierig es ist und war und zukünftig noch schwieriger sein wird, entsprechende rheumatologische Expertise einzuholen. Wir sehen hier, 2021 hatten wir 10-mal mehr DermatologInnen als Rheumatologen. Wir haben hier die Niedergelassenen in Deutschland nach der Bundesärztekammerstatistik, die ich extra nochmal nachgeschlagen habe. Und in 2023 hat sich das gar nicht viel verändert, außer dass die Rheumatologen noch weniger geworden sind und proportional noch weniger als die DermatologInnen. Das bedeutet, in der Zukunft werden Sie nicht jeden Psoriasis-Patienten mit Verdacht auf PSA Rheumatologen vorstellen können. Das geht einfach nicht. Die haben ja noch viele andere Dinge zu tun und deshalb müssen wir selbst dran, will ich mal norddeutsch salopp hier sagen. Wann sollten Sie als DermatologInnen behandeln? Wenn Sie Patienten mit mittelschwerer und bis schwerer Psoriasis haben und einen Verdacht auf eine PSA, dann sollten Sie mit der Therapie beginnen. Und da gibt es ein paar Kriterien, die zeige ich Ihnen gleich noch jedenfalls zur Diskussion. Die Schweregraddefinition der Psoriasis als mittelschwer bis schwer schließt die Upgrade-Kriterien mit ein, die ja unter anderem zum Beispiel einen schweren Genitalbefall als Upgrade haben. Das ist intertriginöse Psoriasis und damit eben auch ein Risikofaktor der PSA. Die Onychodystrophie und die Onycholyse der Fingernägel ist der zweite wichtige Upgrade-Faktor. Wann können Sie behandeln, wenn Sie Patienten haben, die eine leichte Psoriasis der Haut haben, die wir normalerweise topisch behandeln würden, die aber eine gesicherte Diagnose einer PSA hat und dann sind Sie automatisch in der Systemtherapie. Und die erste müssen, die zweite können Sie nach meiner Meinung nach behandeln und es wäre toll, wenn Sie auch dort einfach mehr Sicherheit bekommen würden, die PSA mitzubehandeln. Und das ist mein Vorschlag, was Sie bei Verdacht auf PSA tun sollten. Einmal, Sie können den Verdacht bestätigen durch die klinische Untersuchung, durch die Bildgebung und sind dann bei einer sicheren Diagnose. Und dann sollten Sie, und deshalb ist das hier in Grün, unbedingt eine Therapie einleiten. Und zu welchen Therapien kommen wir gleich? Ist die Diagnose nicht sicher, trotzdem Sie Bildgebung gemacht haben, auch der Radiologe äußert sich nicht so hundertprozentig zur Psoriasis Arthritis, dann ist es tatsächlich sinnvoll, einen Termin in der Rheumatologie zu machen. Wenn Sie sich nicht sicher sind bei Verdacht auf PSA, dann sollen sie eine klinische Kontrolle machen. Und die sollte zwischen 3 und 6 Monaten liegen und nicht einmalig bleiben, sondern alle 3 bis 6 Monate erfolgen. Und wenn es dann immer noch unsicher ist, aber Patient hat beispielsweise Arthralgien und Beschwerden, auch dann ist ein Termin in der Rheumatologie sinnvoll. Und wenn Sie sich durch Ihre Checkliste, durch die klinische Untersuchung und vielleicht sogar durch eine Bildgebung bei einem Patienten, der sich als Arthrose rausstellt, die Diagnose nicht bestätigen können, dann brauchen Sie nichts weiter zu tun, als auch hier ein klinisches Monitoring zu machen, alle 3 bis 6 Monate und ein Follow-up, weil sich natürlich über die Zeit eine Psoriasisarthritis später noch entwickeln kann. Ich hoffe, das ist ein Schema, was wir gerne diskutieren können, was halbwegs praktikabel ist, wo vor allen Dingen mir wichtig ist, bei einer sicheren Diagnose PSA auch durch die dermatologische Diagnostik unbedingt therapieren. Und Sie sehen hier jetzt ein Bild übertitelt mit Prävention und das stammt nicht von den Dermatologen, sondern es stammt von den Rheumatologen. Dennis McGonigal ist ein intimer Kenner der Psoriasisarthritis und Sie sehen hier auf der linken Seite wieder die Haut, auf der rechten Seite die Enthese. Und Sie sehen nochmal zusammengefasst die Pathophysiologie und Sie sehen, das ist absolut in einem Strang die Entzündungssignatur der Enthesitis und die Entzündungssignatur der Psoriasis, des Psoriasis-Plaques. Und diese Arbeit hat einen wunderschönen Titel, die heißt Intercepting Psoriatic Arthritis in Patients with Psoriasis. Das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Sie sehen Psoriasis-Patienten nur mit dem Hautbefall in der Regel. Und dann kommt der Zusatz, buy one, get one free. Und das bedeutet, ich behandle die Psoriasis der Haut effektiv und behandle automatisch damit eine vielleicht noch subklinische Psoriasis-Arthritis und kann verhindern, deshalb Prävention, dass sich eine manifeste Psoriasis-Arthritis ausbildet. Und ich finde, das ist eine fantastische Leitschnur, an der wir uns unbedingt orientieren sollten. Und das Ziel, was die Rheumatologen uns vorgeben, ist das Erreichen einer Minimal Disease Activity. Das ist der Zustand, wo sich die Krankheit nicht weiter verschlechtert. Und es kommt zu einer Verminderung oder sogar zu einem kompletten Aufhören der knöchernen Zerstörung und der sogenannten radiologischen Progression, die in der Rheumatologie eine große Rolle spielt. Dies ist ein bisschen neu, das kommt aus der Rheumatologie, die MDA, die Minimal Disease Activity. Und dafür sollten wir auch die Daten screenen, die wir haben, wenn wir an die verschiedenen Therapieoptionen denken. So, jetzt sehen Sie hier ein Bild, was ich eigentlich bei anderen immer verurteile, weil es so wuselig ist. Ich möchte Ihnen aber schon mal einen kleinen Ausschnitt geben, denn das ist der neue Therapiealgorithmus unserer S3-Leitlinie. Und die ist noch in Arbeit. Ich bin aber in der Gruppe, die diesen Therapiealgorithmus macht. Da bin ich Autor und darf Ihnen das schon mal zeigen. Sie sind also die Ersten, die das jetzt sehen. Und Sie sehen hier bei der Systemtherapie, dass wir einmal natürlich die Biologika und die neuen zielgerichteten kleinen Moleküle haben, aber auch die konventionellen Therapien. Und dann haben wir hier den großen Block, wo erste Linie steht, Biologika, neue Moleküle und die konventionellen. Und Sie sehen auf der rechten Seite die Zweitlinie-Medikamente, die haben wir ja auch noch. So, jetzt nehme ich das mal ein bisschen raus und wir gehen mal nur auf die Systemtherapeutika, First Line, Second Line mal wirklich zusammengeschmissen. Und ich habe Ihnen einmal mit dieser grünen Hand aufgezeigt, welche Medikamente alle für die Psoriasis der Haut und der PSA schon zugelassen sind. Und Sie sehen, das sind fast alle modernen Präparate. Alle Zweitlinientherapeutika inklusive Apremilast. Und bis auf Brodalumab, Tildrakizumab und Deucravacitinib sind sie alle zugelassen. Es gibt aber für die drei genannten Brodalumab, Tildrakizumab und Deucravacitinib positive Daten für die PSA und einige der Medikamente sind entweder dafür schon in anderen Ländern zugelassen, Stichwort Brodalumab. Sie sind in Phase 3 Studien, Stichwort Tildrakizumab und Deucravacitinib. Also Sie können mit all diesen Medikamenten, die hier im Prinzip grün gemarkert sind, das heißt alle Biologika und kleinen Moleküle, neuen kleinen Moleküle, ob First oder Second Line, wunderbar behandeln und Sie erwischen die PSA immer mit. Jetzt schauen wir mal auf den Kasten der konventionellen Systemtherapie. Acetretin, Cyclosporin, Fumarsäureester, keine Wirkung bei PSA. Geht gar nicht. Und dann haben wir noch das gute alte Methotrexat und da sagen selbst heute, und auf dem Kongress war das ein ganz großes Thema, die Rheumatologen, keine allgemeine Wirkung, nur eingeschränkt für PSA, nur für besondere klinische Formen, zum Beispiel niemals bei axialer Beteiligung, weil komplett unwirksam, Dactylitis nur begrenzt wirksam, und so dass wir uns langsam vom MTX verabschieden müssen. Und wir können das als DermatologInnen viel schneller als die Rheumatologen, die damit noch, ich sag mal salopp, etwas geplagt sind, weil sie es immer noch in ihren Leitlinien teilweise stehen haben. Wie hoch die Effektivität dieser modernen Medikamente ist, zeige ich Ihnen mit dieser gerade erschienenen Arbeit, die eigentlich beleuchtet, wie sich Bimekizumab, ein IL-17-AF-Inhibitor, im Vergleich zu den anderen schlägt. Das ist die dicke blaue Linie, die Sie hier sehen. Aber Sie sehen, dass die große Klasse der IL-17-Inhibitoren, aber auch der TNF-Inhibitoren und der IL-23er sich sowohl in der Biologika-naiven Population, das ist die erste obere Reihe, als auch in der Population, die vorher Biologika bekommen haben, super gut schlagen. Und hier ist der Maßstab der Beurteilung der Effektivität ein hoher. Das ist praktisch der PASI 90 der Rheumatologen, das ist nämlich der ACR 50 und nicht der ACR 20. Und Sie sehen, dass Sie mit all diesen Medikamenten natürlich super gut die Psoriasis behandeln können, weil da haben wir den PASI 90. Aber Sie können hier auch mit einem guten ACR 50 die Psoriasis-Arthritis behandeln. Und das ist die super gute Botschaft, die wir aufnehmen müssen. Das heißt, wir können mit allen modernen Wirkstoffen, die wir einsetzen, wir eine Psoriasis der Haut behandeln und PSA oder noch nicht vorhandener PSA das Ziel einer minimalen Krankheitsaktivität erreichen. Das ist nicht nachgewiesen für MTX. Es gibt überhaupt keine Studie, die einen MTX-Effekt bei der Psoriasis-Arthritis zeigt, der über der Placebo-Wirkung hinaus ist. Und das hat der Philipp Severin aus dem Rhein-Ruhr-Zentrum, Rheumatologie-Zentrum Rhein-Ruhr, auch auf dem Weltkongress nochmal betont. Er hat gesagt, wo bitte sind die Daten für MTX? Die gibt es nämlich nicht. Und das ist etwas, wir müssen diese alten Zöpfe unbedingt abschneiden. Wir können das, glaube ich, sagte ich schon, besser als die RheumatologInnen. Damit bin ich auch schon am Ende und möchte kurz zusammenfassen. Ich hatte eingangs schon das wichtige Statement gemacht, die Psoriasis-Arthritis gehört zur Psoriasis-Krankheit. Es ist ein Teil, der in dem Moment schon vorhanden ist, in dem der erste Plaque diagnostiziert wird. Die Diagnostik und die Therapie der PSA sollte auch durch Dermatologen erfolgen. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass es gar nicht so schwer ist. Sie können klinische Prädiktoren abfragen. Sie können durch eine einfache klinische Untersuchung, zum Beispiel das Drücken auf die Achillessehne, das Tasten von Gelenken, ganz schnell erfassen, ob dort Schwellung und Schmerzhaftigkeit vorliegt. Und natürlich brauchen Sie Kooperation mit Rheumatologen. Dies ist dann wichtig, wenn immer eine Unsicherheit in der Diagnostik vorliegt oder wenn es besondere Konstellationen ist, vielleicht auch Komorbidität vorhanden ist, die Sie nicht alleine betreuen wollen. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass Sie mit besonderen Rheumatologen in ihrer Arbeitsumgebung ein Netzwerk aufbauen, wo die betroffenen Patienten dann nicht ein halbes Jahr auf einen Termin warten müssen, sondern möglicherweise früher gesehen werden kann. Damit bin ich ganz am Ende. Schöner Eindruck vor meinem letzten kleinen Segelturn unter der großen Beltbrücke in Dänemark. Solche Brückenschläge, in diesem Fall zwischen Dermatologen und Rheumatologen, glaube ich, sind extrem wichtig, weil wir damit das erreichen können, was wir alle wollen, nämlich eine optimale Betreuung der Menschen mit der Psoriasis-Krankheit. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Bekommt man das schöne Bild auch, wenn man deinen Vortrag anfordert bei Herrn
Schaffner? Muss man sehen.
Nein, aber ich glaube, es war toll aus deinem Munde, also aus dermatologischem Munde nochmal dieses wichtige Statement zur Psoriasis-Arthritis zu hören, auch was wir sozusagen als Dermatologen eben für Möglichkeiten haben, hier einzugreifen. Und du hast auch bei einigen KollegInnen hier den Puls der Zeit getroffen. Herr oder Frau Elber schreibt, super spannendes Thema. Wir als Dermatologen sind vielleicht ganz gut geschult oder werden jetzt immer besser geschult, auch durch solche Veranstaltungen. Aber wie sieht es denn aus, wenn Patienten, die einen ganz milden Hautbefall haben, ja gar nicht zu uns Dermatologen kommen, sondern beim Hausarzt sind oder vielleicht zum Orthopäden gehen, ja, weil dann doch, wie ist denn da die Versorgungssituation? Gibt es da irgendwelche Hinweise zu?
Schlecht. Das wissen Sie von den Erhebungen, die Professor Augustin mit seinem IVDP immer macht, dass die armen Menschen, die in diesem Bereich, ich sag mal, verbleiben, eben ganz schlecht betreut werden. Es gibt ja orthopädische Rheumatologen, ich will die mal ein bisschen ausnehmen. Orthopädische
Orthopäden.
Rheumatologische Orthopäden, so heißen sie. die das ganz gut können. Aber ich glaube, der normale Orthopäde ist tatsächlich auch überfordert mit entzündlichen Gelenkerkrankungen. Die PatientInnen sollten dann vielleicht versuchen, über Hausärzte einen Termin bei Rheumatologen oder wenn auch der Kleine, der Hautbefall nur mild ist, bei Dermatologen zu bekommen. Und natürlich idealerweise bei solchen Dermatologen, die sich da auch ein bisschen mit beschäftigen, die auch einen Spaß dran haben, hier diese komplexen Patienten gut zu betreuen und auch die entsprechende Diagnostik zu machen und die Diagnose zu stellen. Aber im Prinzip kann ich Ihnen nur sagen, es ist traurig, dass es immer noch Menschen gibt, die da in diesen Szenarien verbleiben. Sie wissen ja auch, dass eine weit verbreitete Systemtherapie immer noch die systemische Kortikoidtherapie ist, die zu 99,9% von Nicht-DermatologInnen durchgeführt wird. Das ist leider so, aber ich glaube, wir können es nicht ändern.
Ja, das war auch noch mal ein klares Statement. Und vielleicht zur Diagnostik noch die eine oder andere Frage. Frau Rösicke Schlecht ist auch wieder dabei und fragt einmal zu dieser klassischen Herausforderung, die wir dann manchmal in der Sprechstunde haben, nämlich wenn Patienten mit chronischen oder auch, also akuten oder auch chronischen Schmerzen kommen, gerade auch in den Sehnenansätzen, die ja auch mal durch starkes Übergewicht, einfach durch Überbeanspruchung ausgelöst werden. Und einige Schmerztherapeuten oder Physiotherapeuten nutzen auch die Akupressur, um das zu verbessern. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man das beides auseinanderhalten kann?
Ja, das ist genauso eine Situation, wo ich in diesem Fall sagen würde, die Diagnose ist unsicher. Sie haben den Verdacht, Sie haben aber Kofaktoren und Übergewicht ist sicherlich ein wichtiger Kofaktor. Sie haben den Verdacht, aber Sie können ihn nicht sichern. In diesem Fall ist ein Termin bei Rheumatologen notwendig. Das war mein Pfeil bei sichere Diagnose, nein. Und ich glaube, das ist einer dieser Netzwerkfälle. Das Übergewicht ist tatsächlich ein übergreifendes Problem. In der Literatur ist es so, dass das Übergewicht als ein Prädiktor für die Häufigkeit einer PSA sogar die der Psoriasis vulgaris bei weitem überschreitet. Also diese Entzündung, die durch Übergewicht im Körper generiert wird, ist offensichtlich für die Entzündung der Enthesen und später auch für die Entzündung im Gelenk, also der Synovitis, so wichtig, dass der erste Ratschlag natürlich ist, hier entsprechende Gewichtsreduktionen durchzuführen. Und da muss ich sagen, vielleicht, Sascha, wenn wir das an einem späteren Zeitpunkt nochmal beleuchten, sind wir im Moment dabei, ganz eng zu verfolgen, die Abnehmspritze, also die sogenannten GLP-1-Antagonisten, die offensichtlich in diesem Szenario entweder alleine oder als Co-Therapie vielleicht die Medikamente der Wahl sind, um dieses Szenario wieder behandelbar zu machen, in dem Übergewicht nicht nur reduziert wird, sondern auch der ganze Metabolismus, der dem Übergewicht zugrunde liegt, neu reguliert wird und die Entzündungslast durch Übergewicht offensichtlich reduziert wird. Da gibt es erste sehr, sehr, sehr gute Daten auch für die Psoriasis und die sind extrem spannend, muss ich sagen. Aber es ist natürlich noch nicht etabliert. Wir werden das große Problem auch der Finanzierung dieses Abnehmprozederes haben.
Ich habe den ersten Kostenübernahmeantrag letzte Woche geschrieben. Mal gucken, wie die Kassen darauf reagieren. Super. Ich bin mir sicher, es wird abgelehnt, aber man kann es ja mal versuchen.
Ja.
Eine Frage noch zur Diagnostik, die jetzt natürlich auch kommt. Können wir überhaupt in der Praxis, in der dermatologischen Versorgung, budgettechnisch so eine aufwendige Diagnostik verordnen?
Also ich denke ja, das ist möglich. Ich habe also mit Kollegen gesprochen, die das machen. Und ein Röntgenbild, eine MRT zu veranlassen, kann jeder Arzt. Sollte eigentlich bei der Diagnose schwere Psoriasis, wo ja auch zum Beispiel die Scoring-System mit Ziffern abrechenbar ist, sollte möglich sein. Alle, die dem Derma-One-Vertrag beigetreten sind, haben sowieso Sonderkonditionen dabei. Aber dieses Thema werden wir sicherlich genauer beleuchten müssen. Wie es nachher mit zum Beispiel auch Rückfragen von Kassen aussieht, wenn jetzt eine leichte Psoriasis mit gesicherter PSA beim Dermatologen behandelt wird, dazu kann ich Ihnen tatsächlich noch nicht viel sagen. Aber wir werden diese Konstellation immer wieder auch mit den Vertretern des Berufsverbandes besprechen und Ralf von Kiedrowski kennt das natürlich. Und wenn immer wir da auch Neuigkeiten haben, werden wir die Ihnen mitteilen. Ab Oktober zum Beispiel bei den Derma-News, die Sie hier auf Derma at Home erwarten können.
Ja, und vielleicht auch ein Kommentar noch dazu. Du hattest ja auch vom Netzwerk gesprochen, was man sich aufbauen sollte mit den niedergelassenen Kollegen zum Beispiel. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, so einen ASV zu gründen, so eine spezialfachärztliche Versorgung. Wenn man dem beitreten kann in seinem Netzwerk zum Beispiel, dann kann man ja ganz viel extra budgetär abrechnen, auch was die Diagnostik eben angeht. Ja. Und die rheumatologischen Erkrankungen, wie eben auch die Psoriasisarthritis, fallen dann auch in diesen rheumatologischen ASV, den es ja mittlerweile auch gibt.
Ja, vielleicht noch ein letztes Wort. Die Sonographie als Methode der Wahl, auch die Power-Doppler, wird im Moment von DermatologInnen unheimlich nachgefragt. Also auf Kongressen, wo Kurse angeboten werden, um jetzt Gelenke zu untersuchen mit diesem Power-Doppler, sie sind in der Regel sofort ausgebucht. Also offensichtlich scheint unsere Fachgesellschaft schon oder die Fachgemeinschaft DermatologInnen verstanden zu haben, dass sie möglicherweise schneller und vielleicht manchmal sogar besser therapieren können, um diese MDA, diese Minimal Disease Activity zu erreichen, als lange auf einen Rheumatologietermin zu warten und dann mit MTX konfrontiert zu sein. Ich glaube, ich hänge mich da wirklich aus dem Fenster, wir können besser werden und wir können besser sein.
Jetzt zum Schluss würde ich gerne noch, wir haben ein bisschen später angefangen, wir nutzen die 45 Minuten, eine therapeutische Frage oder zwei therapeutische Fragen aufgreifen. Einmal von Stefanie Frick kommt die Frage, wenn du jetzt einen Patienten hast ohne Begleiterkrankung, aber mit Pso und PSA, mit welchem Biologikum startest du? Falls du das überhaupt so pauschal sagen kannst. Und die zweite Frage, die sich da anschließt, ist, dass hier jemand die Erfahrung gesammelt hat, dass Rheumatologen gerne eher IL-17 als P19-Antagonisten geben. Wie würdest du das so einordnen, was therapeutisch da?
Ich glaube tatsächlich im Moment würde in einem Algorithmus als Gruppe, Medikamentengruppe der ersten Wahl, würden die IL-17-Antagonisten stehen. Ganz eng gefolgt von den IL-23P19. Da ist es so, die Daten sagen, die sind nicht ganz so schnell, aber wenn man lange genug wartet, halbes Jahr bis zum Jahr, dann gleichen sich die Raten der Effektivität doch sehr, sehr an denen der IL-17-Antagonisten. Bei axialer Beteiligung, das ist wichtig, immer wenn die Wirbelsäule beteiligt ist, unbedingt Anti-IL-17. Da gibt es keine richtige Alternative außer den Anti-TNFs. Die sind dafür natürlich auch zugelassen. Und selbstverständlich auch sehr gut erprobt. Also die axiale Beteiligung ist immer eine Besonderheit. Und da würde ich tatsächlich auf die IL-23P19er verzichten. Auch wenn zum Beispiel Ustekinumab ja früher dafür eingesetzt wurde, die Effektivität ist nicht so hoch. Und da haben uns die IL-17er gezeigt, dass es wirklich super gut geht. Und die axiale Beteiligung ist nicht selten.
Und mit der klaren Botschaft kommen wir zum Ende der Live-Sendung. Vielen, vielen Dank für diese ganz klare Vortrag. Hier kommen auch schon Danksagungen für diesen sehr guten Vortrag. Ich glaube, du hast einen super Überblick gegeben, was wir als Dermatologen eben bei der PSA auch leisten können. Und insofern bin ich gespannt, wie wir das umgesetzt bekommen im Alltag. Ich lade Sie alle ein, die Sie heute dabei sind, gleich in der Speakers Corner noch dabei zu bleiben. Es sind noch einige Fragen da. Alle, die uns zuhören, lade ich ein, auch nächsten Monat wieder dabei zu sein, wenn wir uns nämlich am 4. September wieder treffen. Ich dann auch nur von auswärts. Du musst dabei alleine sein. Aber wir werden uns mit Professor Gutzmer unterhalten über seltene Malignome. Und zwar sowas wie Merkel-Zell-Karzinom oder Dermatofibrosarcoma protuberans und andere, die nicht so sehr häufig sind, aber die wir immer mal wieder auch im Alltag erleben.
Und das ist natürlich ein Merkel-Zell-Karzinom und kein Merkel-Zell-Karzinom. Ich bitte das zu entschuldigen.
Genau, für alle, die es hier auf der Karte lesen sollen. Auf der Einladungskarte ist es dann richtig nachzulesen. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder alle dabei waren und so fleißig mitgemacht haben. Bleiben Sie noch dran, wenn Sie Ihre Fragen beantwortet wissen wollen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Monat wieder und wir sagen und tschüss.
Und tschüss.